Mit welchem Gedanken schaust du? Jetzt bin ich ganz weg. Okay. Es war Licht. Mit welchen Gedanken schaust du in die Zukunft? Hast du Hoffnung für dein eigenes Leben oder kommt da eher so Beklemmung in dir hoch? Man hat ja manchmal so Zeiten, wo man, wenn man an morgen denkt so, boah, da mache ich mir Sorgen. Bei mir war das in der vergangenen Woche so, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass der INF-Vertrag gekündigt worden ist. Habe ich vor einigen Wochen und Monaten schon mal gehört, aber es war nochmal wieder in den Medien, dass dieser Vertrag zwischen der Sowjetunion damals und den Vereinigten Staaten, dass diese Marschflugkörper 500 bis 5500 Kilometer weit fliegen können mit Atomsprengköpfen. Als ich gedacht habe, krass, den Großteil meines Lebens bin ich mit dieser Bedrohung, habe ich damit nicht mehr gelebt. Jetzt ist es wieder da. Da werden wieder Schreckensszenarien. Ich habe Dokumentationen gesehen, einige darüber. Ich dachte so, wenn man da nach vorne denkt, an die kommende Zeit, wenn da die falschen Leute an den falschen Knöpfen sitzen. Bei der Kuba-Krise war es 3-4 Minuten und dann hätte einer von diesen Offizieren auf den Knopf gedrückt. Und dieses ganze Szenario kommt von meinem inneren Auge wieder hoch und ich merke so, ich kriege Angst. Da kommen Beklemmungen in mir hoch. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, wie soll das alles weitergehen? Was liegt da vor mir? Worauf kann ich hoffen? Wie kann ich als Christ auch auf diese Frage reagieren? Und bei solchen Fragen helfen mir persönlich und euch hoffentlich auch Vorbilder. Manchmal ist es immer gut, dass man irgendwo hinschauen kann, einen Blick auf jemanden, der auch schon mal da war. Und von ihnen zu lernen, am Beispiel zu lernen. Und deshalb haben wir diese Predigtreihe, in der wir gerade unterwegs sind, an der Seite von Glaubenshelden. Wir schauen auf Glaubenshelden, die in der Bibel beschrieben werden. Das sind so richtige Vorbilder, so Typen. Das griechische Wort Typos bedeutet Muster, Abdruck. Und da steckt der Grundgedanke im Griechischen dahinter von Schlagen und Prägen einer Form. Wenn du dir dein Euro aus dem Portemonnaie holst, dann sieht dein Euro ganz genauso aus wie mein Euro. Ist doch cool, oder? Ich meine, ich habe manchmal auch Bock, einen eigenen zu machen, aber also dein Euro sieht genauso aus wie mein Euro. Das liegt daran, dass das die gleiche Prägeform ist. Und diese Vorbilder, diese Typen, das sind Menschen, in die Jesus Christus seine eigene Prägung hineingedrückt hat. Und das ist dieses vom Vorbild, dass in uns Christus hineingedrückt wird, Gott hineingedrückt wird in unseren Charakter, in unser Wesen, in einer Krisensituation, sich die Frage zu stellen, wo kann ich jetzt hinschauen? Ja, auf Jesus, ist super, aber da sind noch viel, viel mehr andere Vorbilder, die uns letztlich auch auf Christus hinweisen. Und manchmal braucht man so einen neuen Blick. Man schaut in die Geschichte von einem Menschen in der Bibel und denkt sich, Mann, wenn man sich da mal wirklich hineindenkt, wenn man sich da hineinfühlt in seine Lebensgeschichte, da kann ich so viel für mein eigenes Leben draus nehmen. Darum schauen wir uns diese Vorbilder, diese Typen an, die Menschen, in die Jesus seine Geschichte reingeprägt hat. Natürlich, wir sind immer bei Vorbildern im Alten Testament. Also das ist der Christus, bevor er auf die Welt kam. Er ist ja ewig und war damals auch schon da. Aber das ist eben das, was ich damit meine. Dieser Christus-Typos, der hineingedrückt worden ist, Abbild schon für das, was später kommen wird. Heute wollen wir auf eine Heldin schauen. Alle Frauen rufen, yeah! Es ging in den letzten Predigten ja häufig schon um Männer. Und ich habe in der Vorbereitung an den Hebräerbrief gedacht. Im Hebräerbrief gibt es eine Liste in Kapitel 11 von Vorbildern des Glaubens. Und da erscheint diese Frau unter anderem auch. So bin ich drauf gekommen. Eine Frau, die eigentlich auf den ersten Blick überhaupt keine Heldin ist. Warum nicht? Naja, sie hatte nicht gerade den Traumjob. Sie war nämlich eine Prostituierte, eine Hure, die am Rande der Stadt lebte und dort ihrem Gewerbe nachging. Ihr Name ist Rahab. Und sie wird später, diese Frau, wird später im Neuen Testament an vielen Stellen ganz positiv hervorgehoben. Und sie kann durch ihre Prägung unser Leben prägen. Da im Neuen Testament wird aber ihr altes Gewerbe nicht verschwiegen. Damit jedes Mal, wenn es dort heißt, die Hure Rahab, schwingt das mit. Die transformatorische Kraft des Evangeliums. Die transformatorische Kraft, also die Kraft des Heiligen Geistes, einen Menschen komplett umzudrehen und das Leben zu verändern und eine neue Geschichte zu schreiben, das schwingt immer mit. Im Jakobusbrief wird Rahab positiv erwähnt, im Hebräerbrief und auch an einer anderen Stelle, die ich gleich noch mit euch anschauen will. Also ich habe der Predigtreihe heute diesen Titel gegeben, die Hure Rahab, eine Frau mit großem Mut, weil sie hat wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Sie hat sich nicht von ihrer Vergangenheit und von ihrer Gegenwart beeinflussen lassen oder behindern lassen, das Richtige zu tun. Sie hat darauf vertraut, dass sie eine gute Zukunft hat. Ihre Geschichte beginnt mit einer Situation, in der sich die Eingangsfrage sicherlich nicht besonders positiv, wo sie die hätte beantworten können, die ich vorhin hatte. Wie war nochmal die Frage? Mit welchen Gedanken schaust du in die Zukunft? Ihre Zukunft sah düster aus. Ein feindliches Heer belagerte ihre Heimatstadt. Alle Gegner, die sich dem Heer bis da in den Weg gestellt haben, sind platt gemacht worden. Und Rahab sagt sich so innerlich so, ich glaube, das sieht nicht gut aus für uns. Und ich will mit einem Bibeltext beginnen, der es wirklich in sich hat. Er ist auf den ersten Blick eher etwas langweilig, da blättert man vielleicht leicht drüber hinweg. Rahab erscheint nämlich an einer Stelle ganz prominent, quasi auf der ersten Seite im Neuen Testament. Das Neue Testament und das Alte Testament, die hören ja zusammen. Das Alte Testament ist das, was Gott, die Geschichte von dem, was Gott mit seinem Volk Israel getan hat, die Geschichte und die Propheten und die Schriften, die Gesetze. Und im Neuen Testament das, was Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und später auch durch seine Ortsgemeinde getan hat. Vor allen Dingen die Geschichte von dem Juden Jesus von Nazareth, an den wir als Christen glauben, dass er der Gesalbte, der Christus ist. Und wenn man dann das Neue Testament aufschlägt, ist das erste Buch im Neuen Testament ist Matthäus. Das Matthäus-Evangelium, wir haben ja schon im Rahmen der Predigtreihe The Big Five, habe ich das schon mal ein paar Mal gesagt, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, für wen ist das Matthäus-Evangelium geschrieben worden? Das ist eine kleine Bibelquizfrage. Oder Bibelkunde-Frage eher gesagt, steht nicht hier drin, aber ist Bibelkunde? Ja, genau, für Judenchristen, genau. Also es waren Leute, die kamen aus dem Judentum heraus und die haben Jesus als ihren Messias anerkannt. Das waren die ersten Hörer. Und wieso das die frohe Botschaft ist, dass dieser Name dort erscheint, das will ich euch kurz mit euch anschauen. Das Matthäus-Evangelium beginnt nämlich mit einer relativ langen Liste von Namen, dem Stammbaum von Jesus. Und das ist in einer ursprünglich nomadischen Gesellschaft total wichtig. Israel war ja früher mal eine nomadische Gesellschaft gewesen, also die sind hin und her gezogen. Vater Abraham, wir erinnern uns an diese Situation. Das ist der Background. Da war es wichtig, zu welcher Familie gehörst du. Deswegen ist im Judentum der Stammbaum sehr, sehr wichtig. Ganz anders als in unserer Kultur. Im Judentum fragt man sich, von wem stammst du ab? Aus welcher Familie kommst du? Das ist deine Identität. Und bei uns ist es heute eher so die Frage, wo wohnst du, in welchem Stadtteil oder in welchem Beruf übst du aus? Wie viel groß ist dein Bankkonto? Das fragt man sich nicht als erstes gleich, aber bei einigen kann man es ja sehen oder vermuten. Häufig sind die Autos auch alle geleast oder finanziert. Aber das ist das, worüber wir unsere Identität in unserer Gesellschaft so manchmal deutlich machen. Aber hier in dem Stammbaum von Jesus, da kommt es vor. Und das war schon mal absolut untypisch, dass dort eine Frau erwähnt wird. Normalerweise sind dort nur Männer erwähnt. Und im Stammbaum von Jesus heißt es dann, dies ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak war der Vater von Jakob. Und dann geht das so weiter. Und dann kommt im Vers 5, Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Und jeder Jude wusste, krass, das ist doch die Hure. Das ist doch die, die uns den Weg freigemacht hat. Wir schauen uns die Geschichte gleich an, dass wir überhaupt dort, dass unsere Spione dort überlebt haben. Krass. Diese Frau, diese Hure erscheint im Stammbaum von Jesus Christus selbst. Sie ist eine, Moment, sie ist eine Heldin, die angesichts der kommenden Katastrophe mutig und richtig gehandelt hat. Und vieles in ihrer Geschichte ist gewissermaßen ein Vorbild oder ein Abbild schon auf das, was später in der Heilsgeschichte durch Jesus Christus passiert. Auch da können wir einige Parallelen ziehen. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du nicht weißt, wie es weitergehen kann. Wenn du die Frage stellst, wird alles nur noch schlimmer? Oder der Blick auf deine Vergangenheit holt dich in der Gegenwart ein. Was da alles falsch gelaufen ist in der Vergangenheit. Welche Leichen du vielleicht im Keller hast. Und dann schaust du vielleicht in die Gegenwart, wie es mir ging. Und denkst, oh, was ist denn da mit Russland? Und was ist mit dem Brexit und der Wirtschaftskrise? Und mit meinem Job und mit meiner Familie? Und in einer solchen Situation kann so ein Vorbild wirklich helfen. Ich habe hier gerade so ein Problem mit meinem Ding, meinem Zettel, das war noch eine Zeit, da war alles super. Ich möchte euch also jetzt in die Geschichte von Rahab mit hineinnehmen. Die möchte ich erstmal so ein bisschen ausweisen, die Geschichte, dass wir den Kontext gut verstehen können. Rahab erscheint auf der Bildfläche in einer Zeit, als Israels Wüstenwanderung diese 40 Jahre in der Wüste fast zu Ende waren. Und Josua mit den Israeliten begann, das Land Kanaan zu erobern. Mose war gestorben und Josua, der Anführer des Volkes Israel, stand kurz davor, das versprochene Land einzunehmen. Sie waren ja ein Sklavenvolk in Ägypten gewesen, 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert, weil sie einige falsche Entscheidungen getroffen hatten, weil sie ungehorsam gegen Gottes Wort gewesen sind. Und diese Zeit war nun zu Ende. Josua hatte den Auftrag, das Land zu erobern. Das Problem war nur, die Menschen in dem Land würden nicht sagen, ja, herzlich willkommen, kommt alle rein, wir haben ja auch einen Kaffee fertig gemacht. Überhaupt nicht. Das waren befestigte Städte. Wir erinnern uns daran vielleicht, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel im Kopf haben. Sie haben damals, als die ersten Spione da waren, die sind so groß. Und wir sind ihnen in den Augen wie Heuschrecken. Ihr Herz war verzagt. Das waren richtig stämmige Kerle, die dort gelebt haben. Und die mussten erstmal besiegt werden. Die erste Stadt, gegen die das Volk Israel sich wenden sollte, war Jericho. Liegt in der Nähe vom Toten Meer, relativ niedrig gelegen, aber sehr, sehr stark befestigt. Und dort lebte Rahab. Josua sucht sich zwei Spione aus, die die Stadt auskundschaften sollten. Und was ist in so einer großen Stadt ein unauffälliger Ort für fremde Männer? Das ist der örtliche Puff. Da haben die Jungs sich eine ruhige Nacht gemacht. Ich glaube wirklich, dass sie dort, kommen aus dem Judentum, also sie kannten die Gebote Gottes. Ich glaube nicht, dass sie sich dort moralisch, das schwingt da für mich überhaupt nicht mit, aber es war ein guter Ort, um sich zu tarnen. Und trotzdem sind sie dort irgendwie aufgefallen, vielleicht eben, weil sie sofort ins Bett gegangen sind und alle anderen Leute, die dort im Haus sind, wofür zahlen die hier für ein Bett, wo man, na gut, ich spekuliere nur, steht da nicht. Wie auch immer, sie wurden an den König von Jericho verraten. Und der schickt sofort seine schnelle Einkreistruppe und sagt, festnehmen und liquidieren. Die hatten schon einiges gehört von dem Volk Israel, was da unterwegs war in ihre Richtung. Und heißt es in Vers 3 in Josua 2, schickt die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Und Rahab, die Hure, sagt nicht, oh, das wusste ich ja gar nicht, hier sind die Jungs, nehmt sie mal mit. Nein. Sie hatte die Spione vorher versteckt auf dem Dach und sie log, dass sich die Balken biegen. Und sie betätigte sich drittens sogar noch als Fluchthelferin später. Also quasi ein Spionagehelfer. Das wurde damals mit drakonischen Strafen belegt. Da war definitiv Todesstrafe angesagt. Das war in Deutschland bis vor einiger Zeit auch noch so. Ich habe mal nachgeguckt, jetzt in unserem Strafrecht geht man dafür 5 Jahre in den Bau. Das ist ja noch okay. Also wenn man die Bundesrepublik Deutschland als Spionagehelfer oder als Spion verrät, gehst du bis zu 5 Jahre in den Bau. Also wenn du das geplant hast, lass es lieber. Im Gefängnis in Deutschland ist auch nicht cool. Aber damals hieß das Kopf ab. Und wahrscheinlich vorher ein paar andere Spielchen mit dir gemacht werden. Nicht schön. Wieso hat die Frau das gemacht? Warum hat sie ihr eigenes Leben riskiert? Warum ist sie in der Bibel zu einer Glaubensheldin geworden? Darauf will ich jetzt mit euch eingehen Und da besonders auf einen Dialog in Josua 2 immer wieder in den Blick werfen und später auch noch einen Teil aus Josua 6, wo die Hure Rahab mit diesen beiden Spionen in einem Dialog ist. Und ich möchte das in drei Schritten tun. Der erste Schritt ist, Rahab hat etwas von Gott gehört. Der zweite Schritt ist, sie hat entsprechend gehandelt, sie hat etwas getan. Und der dritte ist, sie und letztlich auch wir als Betrachter, wir haben nur gestaunt über das, was Gott getan hat. In diesen drei Schritten möchte ich mich mit dieser Heldin des Glaubens nähern. Also erstmal, sie hat etwas gehört. Josua 2, die Verse 8 bis 11. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagt sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen, jenseits des Jordans angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hatte noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Diese Frau hatte etwas von Gott gehört. Erinnern wir uns nochmal, wer ist diese Frau? Dies ist eine Hure, die nach jüdisch-christlichem Weltbild eine Sünderin ist. Gar keine Frage. Das war kein ehrbarer Beruf, mit dem man sagen könnte, ja, toll, ich mache jetzt Abitur und danach werde ich Hure. Das war damals nicht so, ist heute auch noch nicht so. Und dann gab es da so ein rotes Seil in ihrer Geschichte, das werde ich uns vielleicht nochmal anschauen. Das war quasi der Einstieg. Das hat sie denn, sie wohnte an einer Stadtmauer und dann hat sie das rote Seil aus dem Fenster hängen lassen. Im Midrasch, der Auslegung der Tora, das ist ja ein Teil im Judentum, wo sie quasi die Tora auslegen, wird berichtet, dass 50 Jahre später diese Frau Gott um Vergebung bittet für die Mauer, an der sie gelebt hat, für das Fenster und für das Seil, heißt es dort im Midrasch. Weil das quasi der Zugang zu ihr war, um Unzucht zu betreiben. Die Frau wusste ganz genau, dass das nicht in Ordnung war. Diese Frau hörte von Gott. Sie hörte, was dieser Gott zu tun in der Lage ist. Sie hörte, wie dieser Gott das Volk befreit hat. Und vielleicht hat sie sich den Gedanken schon gemacht damals, Mann, ich würde vielleicht gerne auf ihrer Seite stehen. Und die frohe Botschaft für mich, auch im übertragenen Sinn auf unsere Zeit heute, ist schon mal, Gott fängt an, in dem Leben einer aktiven Hure zu wirken, dass sie in die Geschichte Gottes mit eingeflochten wird. Gott kann mit dir Geschichte schreiben, auch wenn du noch gar nicht perfekt heilig und alles Mögliche bist. Das ist der erste klitzekleine frohe Botschaftsfunken, der in dieser Geschichte schon drinsteckt. Sie lebte an der Stadtmauer, sie war also Außenseiterin im Rotlichtmilieu von Jericho. Das horizontale Gewerbe war vermutlich auch in Jericho nicht besonders hoch angesehen. Und dann auch noch in dieser gottlosen Stadt. Jericho war bekannt als ein heidnischer Ort, wo furchtbare Dinge passiert sind. Und das ist das, was ich so ermutigend finde an dieser Geschichte. Dass eine Frau, die wirklich weiß, ich habe wirklich vor den Leuten, die da kommen, und vor dem Gott, den sie repräsentieren, keine Chance. Und dennoch hat sie so einen Funken von Glauben in ihr, der da entsteht. Sie sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Hä? Stellt man sich die Frage, da ist noch gar nichts passiert. Da sind im Moment nur zwei Männer da. Aber sie wusste, sie hat einen prophetischen Impuls gehabt, so deute ich das, dass der Geist Gottes zu dieser Frau schon gesprochen hat. Es ist passiert. Gott hat entschieden, dass diese Stadt dem Volk Israel in die Hände fallen wird. Sie schaut auf das, was Gott schon getan hat und vertraut darauf, dass es nicht einfach nur Märchen war. Ja, tolle Geschichte, wie das Volk, das kommt da irgendwie aus der Wüste an und so weiter. Sie hat darauf, das war, ist wirklich passiert. Das, was ich von diesem Gott gehört habe, ist wirklich passiert. Und das hat etwas mit meinem Leben gegebenenfalls zu tun. Da entsteht Hoffnung in ihr. Sie hatte garantiert keinen Grund auf Hoffnung wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Biografie. Sie war nicht die Mutter Teresa ihrer damaligen Zeit, wo man ja sagen könnte, okay, das ist so diese Frau, die ist mildtätig und da hat man wieder Hoffnung. Die muss wenig. Nee, sie war der Abschaum in einer Stadt, die sowieso der Abschaum war. Gar keine Hoffnung wegen ihrer Biografie und ihrer Herkunft. Aber sie hatte etwas von Gott gehört. Diese Frau hatte von diesem Gott Israels gehört. Und ich stelle mir das vor, dass in ihrem Herzen ein Funke von Glauben da war. Und den hat Gott gesehen. Wenn du nichts mehr zu prägen hast, nichts zu geben hast und dann auch ein Funke Glauben ist, sieht Gott das. Das ist meine, steht nicht da, aber das ist so in meiner Vorbereitung so meine Deutung. Und Gott schickt diese Botschafter zu dieser Frau. Vers 11 heißt es dann, als sie hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hatte noch den Mut zu kämpfen. Denn die wörtliche Übersetzung ist, als wir das gehört haben, da ist unser Herz zerflossen. Seitdem ist kein Lebensmut mehr in einem Mann vor euch aufgekommen. So kann man das genauer übersetzen. Das Herz, im Hebräischen Denken, der Ort des Denkens, Fühlens und Wollens, also deiner ganzen Person, ist dahin geflossen. Ich weiß nicht, wer kennt von euch den Film Terminator 2? Ganz ein paar. An den Film habe ich gedacht. Am Ende zerfließt so dieser Terminator in so einem heißen See aus Quecksilber oder sowas. Ein Film, den ich vor 30 Jahren geguckt habe, gefühlt. Aber da habe ich dran gedacht. Eine Person zerfließt in der Hitze der Angst. Das war der Kontext. Eine Person, man kennt dieses hebräische Wort, kann man übersetzen, in jemandem eine solche Furcht hervorrufen, dass er allen Mut verliert, so verstanden, als bringe man die Person oder ihr Herz zum Schmelzen. Das war also die Angst. Die Angst angesichts der Situation, die da auf ihn zukommt. Ich habe keine Chance mehr. Ich habe nichts Positives mehr zu erwarten. So erging es den Menschen in Jericho und so erging es auch Rahab. Sie hat diese endzeitliche Erwartung, dieses ganze Volk dort. Was jetzt passieren wird, das wird nicht gut. Unsere Stadt wird untergehen. Ich habe nichts, was ich bringen kann. Und in den Augen der Israeliten, die da auf uns zukommen, bin ich auch noch die schlimmste Sünderin. Die frohe Botschaft ist aber, Rahab hat diesen Glauben gehabt. Ihre Sünde war für Gott nicht das Problem. Sie hätte vielleicht subjektiv ihre Haut retten können, indem sie die Botschafter verraten hätte. Aber sie hat weitergeblickt. Sie hat gewusst, diese Botschafter sind Botschafter des lebendigen Gottes, das repräsentiert wird durch Israel. Und am Ende, ich nehme das Ende vorweg, wird Rahab vor dem Inferno bewahrt. Und wenn du auf deine Fehler schaust, auf deine Schwächen, auf dein Versagen und sagst, ich habe keine Chance vor dem, was da auf mich zukommt. Ich habe nur noch Angst. Dann würde Rahab dir und mir zurufen, hey, ich bin eine Hure gewesen. Ich habe gelogen, bis dass sich die Balken biegen. Ich habe so krass gesündigt. Aber Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Was ist das Problem bei Gott? Das Problem bei Gott ist Unglaube. Deine Sünde, so groß sie noch sein kann. Und ihr Lieben, ihr wisst, ich habe im Gefängnis ehrenamtlich gearbeitet. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben so krasse Dinge getan. Vergewaltiger, Mörder und so weiter. Die haben Vergebung empfangen. Das Krasseste, was bei Gott das Problem ist, ist Unglaube. Von Gott zu hören und sein Herz zu verschließen und zu sagen, ich bleib lieber in meiner Angst, in meiner Sünde, in meinem Versagen und ich erledige das selbst. Ich muss das irgendwie ableisten, abbüßen, irgendwelche Dinge tun. Vergiss es. Jesus wurde gefragt, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Hier sind es repräsentiert durch zwei Botschafter und Jesus nachher viel, viel deutlicher für dich und für mich. Der Sohn Gottes selbst sagt, hier, ich bin der Sohn Gottes, glaubt an mich. Ich gehe für dich ans Kreuz, ich sterbe für dich, ich stehe auf von den Toten. Welche Hoffnung brauchst du noch? Die schlimmsten Sünder haben sich bei Jesus richtig willkommen gefühlt. Und so war das bei Rahab auch. Sie hatte Glauben. Sie hatte Glauben, wenn ich euch beide aufnehmen werde, dann werde ich leben. Das ist Evangelium. Wenn ich Jesus Christus in mein Herz aufnehme, dann werde ich leben. Egal, was meine Geschichte ist, egal, was meine Biografie hergibt. Wenn ich dich aufnehme, Jesus Christus, dann werde ich Leben haben. Dann habe ich eine Zukunft, dann habe ich eine Hoffnung. Und das ist ein Bild, was hier auch mitschwingt. Nicht die Taten, sondern dass wir, oder unsere guten Taten, die uns vor Gott gerecht machen, sondern dass wir eben diesen Christus in unser Herz hineinlassen und dass er bei uns Zuflucht findet. Eine weitere Übertragung, wie ja vorhin schon angedeutet, in die heutige Zeit. Sie hatte von Gott gehört und sie hat sich von Gott gebrauchen lassen. Diese Frau hat ihr Herz nicht verschlossen, sagt, ja, da kommt das Volk Gottes auf uns zu und ich habe von diesem Gott auch schon einiges gehört, aber ich will damit nichts zu tun haben. Sondern sie hat innerlich sich ansprechen lassen, hat sich gebrauchen lassen von diesem Gott. Wenn wir nämlich erst völlig rein und heilig sein sollten, bevor Gott dich und mich gebrauchen kann, dann wird keiner von uns irgendetwas im Reich Gottes tun. Gott fängt jetzt mit dir an, seine Geschichte zu schreiben. Und im Gehen fängt er an, dich zu verändern, deinen Charakter zu prägen, dir hier und da vielleicht Dinge zu zeigen, wo du mit aufhören solltest. Die Bibel spricht davon Buße, wenn du irgendwo sündigst. Umkehren, Dinge sein lassen, immer mehr Jesus-mäßig werden, im Gehen. Aber nicht, du musst erst 3 Jahre Bibelschule gemacht haben und einen Heiligkeitskurs und alles Mögliche. Und dann darfst du irgendwann mal in der Gemeinde irgendeinen Finger rühren. Vergiss es, du darfst jetzt anfangen, das Reich Gottes zu bauen und es an allererster Stelle in dein Leben zu stellen. So unkomplett, wie du jetzt bist. Das ist die frohe Botschaft von Rahab, die als aktive Hure Gottes Botschafter aufgenommen hat und die Geschichte Israels maßgeblich beeinflusst hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Sie hat gehandelt. Nun schwört mir bei dem Herrn, ihr müsst doch mitlesen, nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschonen werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst, ebenso meine Eltern und Geschwister sowie deren Familien. Ein Sprung in Vers 17. Unser Versprechen, sagen dann die Botschafter, unser Versprechen, dass du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Lass das rote Seil, an dem du uns herablässt, aus dem Fenster hängen. Wenn wir vor die Stadt kommen, hole außerdem deinen Vater und deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Wieder ein kleiner Sprung zu Vers 21. Sie haben das abgesprochen miteinander. Und dann sagt sie, einverstanden, antwortet Rahab und schickt sie auf den Weg, das rote Seil, band sie an das Fenster. Nun, fängt das in Vers 12 an, nun also, wo ich das hier alles getan habe, ich habe im Glauben gehandelt, ich habe die Botschafter versteckt. Jetzt hat sie Hoffnung, dass ihr Leben Zukunft hat. Und sie hat um ein Pfand gebeten. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am Leben lasst. Und sie bekam ein Versprechen von den Botschaftern. Du und deine Familie, ihr werdet leben. Und wenn wir uns mal in die Situation hineinversetzen, das war eine krasse Bedrohung, die auf sie zukommt. Dem Volk Israel lief ein Ruf voraus. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht sichtbar. Aber sie werden ziemlich sicher kommen. Und sie bekommt dann ein Versprechen und ein Zeichen. Auf das Wort allein wollte sie sich offensichtlich nicht verlassen, sondern sie bat um ein Zeichen. Und Sie bekam einen Gegenstand als Zeichen, dieses rote Band. Und dieses rote Band steht für etwas. In der altkirchlichen Überlieferung steht dieses Band für etwas, was mit dem Evangelium 1:1 übertragbar ist. Justin der Märtyrer, einer der frühen Kirchenväter, um 100 nach Christus geboren, sagte, diese rote Schnur ist ein Symbol für das Blut Christi, durch das aus allen Völkern, die gerettet werden, die früher unzüchtig und ungerecht waren, wenn sie die Vergebung der Sünden empfangen und nicht mehr sündigen. Die rote Schnur ist ein Symbol für das, was Jesus getan hat. Und so wie Rahab kann ich auch im übertragenen Sinn an mein Herz eine rote Schnur hängen. Wir haben das vorhin im Abendmahl gefeiert, auch ein Zeichen für etwas, was passiert ist und für etwas, was mein Leben schützt. Wir erinnern uns an das Sterben und an die Auferstehung von Jesus Christus. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Die rote Schnur, sie steht für Vergebung, für alles, was in der Vergangenheit war. Bei Rahab, ihre ganze Geschichte, wie Unzucht war ihr Beruf. Gelogen hat sie auch. Das sind die beiden Sünden, die hier in der Heiligen Schrift offenkundig werden. Wie oft sie die Steuern betrogen hat und solche Sachen, wissen wir ja gar nicht. Und Rahab erlebt eine völlige Rettung und eine Veränderung. Da werden wir gleich im dritten Punkt noch drauf schauen. Rahab wird zu einem Vorbild für totale Veränderung im Hier und Jetzt. Das, was wir in der Kirche Heiligung nennen, wo Menschen ihr Leben dem Geist Gottes zur Verfügung stellen und sagen, Heiliger Geist, verändere mich in das Ebenbild von Jesus. Das passiert bei ihr auch. Einige Tage später ist es ja erst einmal so, dass dieses Szenario, dieses Horrorszenario für die Stadt Jericho beginnt. 7 Tage umkreist das feindliche Volk und die laufen da um die Stadt einmal rum und jeder Krieger denkt sich, was machen die denn da? Und gehen wieder, und die tröten einmal um die Stadt herum und gehen wieder zurück. Aber am 7. Tag fallen die Mauern von Jericho. Wer in der Sonntagsschule aufgepasst hat, kennt die Geschichte. Und sie, diese Hure, hat nur diese rote Schnur. Und ich stelle mir so vor, sich die Frage stellt, hängt sie noch da? Solange diese rote Schnur da hängt, bin ich sicher. Egal, was da draußen passiert. Hängt die rote Schnur noch da? Sie weiß, mein Ende, das Ende meiner Geschichte ist sicher, solange ich diese rote Schnur an dem Fenster hängen habe. Weil ich ein Versprechen habe von den Botschaftern Gottes. Ich habe ein Versprechen Gottes, dass mein Leben verschont wird. Und wenn uns die Bedrohungen im Leben entgegenschlagen, wenn wir vom Tod bedroht sind, vielleicht sogar, solange wir diese rote Schnur an unserem Lebenshaus hängen haben, dürfen wir wissen, wir haben eine Zukunft. Und wenn es ist, dass wir nur den Schritt hindurchgehen von dem, was wir Zeit und Ewigkeit nennen. Wir haben eine gute Zukunft. Alles hier und jetzt ist nur vorläufig. Rahab konnte inmitten dieser Panik, die in dieser Stadt geherrscht haben muss, Frieden haben, weil sie wusste, meine Gegenwart, meine Vergangenheit und meine Zukunft liegt in der Hand Gottes. Sie sagt in Vers 9, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Es ist nicht einfach nur der ferne Gott, sondern es ist der Gott, der hier Geschichte schreibt, auch mit meinem Leben. Und ihm vertraue ich. Wir machen jetzt einen Sprung in Josua 6, wo es darum geht, zu staunen, was Gott dann im Leben dieser Frau tut. Stellt euch vor, am letzten Tag ist das Volk Israel ist es 7-mal um die Stadt gelaufen. Wir springen hinein in Vers 16, wo es dann heißt, während der 7. Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt, stopp, als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Dann wieder ein Sprung. Die Stadt wird angegriffen, das habe ich jetzt mal weggelassen. Und zu den beiden Kundschaftern sagt Josua, also diejenigen, die Schutz bekommen haben, sagt er dann, geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten, sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silber, goldenen und kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Das heißt, jeder Jude, der die Geschichte Josuas da liest, erinnert sich daran, noch heute hat diese Frau eine Geschichte in unserem Land. Sie ist keine Außenseiterin geblieben. Sie ist Teil der Familie geworden, Teil des Volkes Gottes geworden. Noch heute lebt sie im israelitischen Volk. Ihr könnt euch ihre Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder anschauen. Das ist ja das, was an froher Botschaft auch in dem Stammbaum von Jesus, in dem übrigens auch David vorkommt, nachzulesen ist. Ihre Vergangenheit bestimmt nicht ihre Zukunft. Wir können bei Matthäus lesen, sie hat Salmon geheiratet. Das war der Sohn von Nachschon. Nachschon war einer der obersten Heeresführer, der Leiter des Stammes Juda. Das Volk Israel hatte 12 Stämme. Juda war der größte Stamm und wurde angeführt von Nachschon. Die sind als erstes in die Schlacht gezogen. Die sind als erstes in den Kampf gezogen. Das war der stärkste Stamm. Und die Schwiegertochter ist die Hure Rahab. Sie bekommt eine völlig neue Identität. Sie bekommt, was wäre sonst ihre Geschichte gewesen? Als Hure. Hätte sie vielleicht geschafft, bis sie 40, 50 ist. Aber welche Hure geht dann mit 66 in Ruhestand und kriegt dann eine normale Rente? Das ist ja ein absolutes visuelles und wo es um Begehren und solche Dinge, ich kenne mich da nicht aus in dieser Szene, aber ich stelle mir das nicht so vor, dass man dann mit 65 feiert, so jetzt geht eigentlich eine Hure in den Ruhestand. Oder so. Ich kenne mich da nicht aus. Aber was wäre ihre Geschichte gewesen? Sie wäre vielleicht, hätte vielleicht furchtbare Sachen erleben müssen weiter als Hure. Sie hätte keine tolle Zukunft, keine Kinder gehabt. Unter Umständen, vielleicht hätte sie Kinder gehabt, aber wüsste nicht mehr von welchem Mann. Keine Ahnung. Und sie bekommt eine völlig neue Geschichte. Sie wird Teil der Upper Class von Israel. Das ist ihre Geschichte. Sie bekommt einen Sohn. Und dieser Sohn heißt Boas. Und das wird auch eine wunderbare Geschichte spielen in dem Leben von Ruth. Könnt ihr mal nachlesen. Sie bekam nicht irgendein Randsiedler-Dasein bei den Israeliten, sondern eine völlig neue Identität. Und jetzt wieder übertragen auf uns heute. Egal, wo du herkommst, du bist eingepflanzt in die Familie des lebendigen Gottes. In seine Familie. Eine völlig neue Identität. Königskind. Meine Frau hat so eine Kaffeetasse. Steht es drauf. Sowas kann man schon mal vergessen. Wenn man so morgens wach wird und noch nicht so ganz da ist, dann muss man sich einfach mal, ich bin ein Königskind, Königstochter. Lieber Bruder, liebe Schwester, egal wo du herkommst, Rahab ist Vorbild dafür, dass Gott deine Geschichte verändern kann. Und diese Frau hatte ein Pfand bekommen in der Krise. Und wir als neutestamentliche Christen haben auch ein Pfand bekommen. Paulus spricht davon im Korintherbrief. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du im Bilde gesprochen, an dein Herzenshaus eine rote Schnur hängen. Und egal, was da auf dich zukommt, du darfst dir sicher sein, dass du zur Familie gehörst, dass du zu Gottes Familie gehörst, dass Gott dich verschont, wenn es darum geht, was du falsch gemacht hast, weil sein Sohn zerstört worden ist. Haben wir vorhin im Abendmahl, haben wir das gefeiert. Und ich lade euch ein, aufzustehen.